So, ich wünsche ein schönes Jahr 2023. Ja, neues Jahr, neues Glück. Eigentlich eine gute Gelegenheit, auf das abgelaufene Jahr zurückzublicken. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wollen wir eigentlich wirklich zurückblicken? Ich meine, es ist ja auch so, dass Zurückblicken in der Bibel meist negativ belegt ist, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht ganz ernst, aber denkt mal drüber nach. Schon im 1. Mose, Lot und seine Frau bei der Flucht aus Sodom und Gomorra, da wurden sie aufgefordert, nicht zurückzublicken. Lots Frau hat es getan und es ist nicht gut ausgegangen. Ja, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 19, Vers 26. Auch kein gutes Zurückblicken, 4. Mose 11, 4. Mose 14, das Volk Israel frisch ausgezogen aus Ägypten, auf dem Weg ins gelobte Land, die ersten Herausforderungen kommen. Und was tun sie? Sie blicken zurück und sie sagen, hatten wir es nicht gut in Ägypten? Fand Gott nicht so toll. Keine Stunde des Ruhms für das Volk Israel, oder? Oder Jesus selbst sagt das ja auch in Lukas 9, Vers 26. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Okay, zugegebenermaßen, diese Bibelstellen auf den Jahresrückblick zu übertragen, heißt sie ganz gewaltig aus dem Kontext zu reißen. Das sollte man nicht machen. Man kann es machen, allerdings nur dann, wenn es andere Stellen gibt, die belegen, dass das Gottes Wille ist, das so zu interpretieren. Habe ich nicht gefunden. Schade. Also doch ein kleiner Rückblick. Ich möchte allen danken, die im abgelaufenen Jahr dieser Gemeinde und Gott gedient haben. Der wahre Diener dient im Verborgenen und nur Gott sieht ihn. Das heißt, nur Gott sieht, was du alles gegeben hast für diese Gemeinde, was du alles gegeben hast für ihn. Ich möchte trotzdem ein paar herausheben. Domi und Helge, Basti und Romina, Klaus und Dörte, Jimena, Masud und Annette, Andreas und Tamara, Thorsten und Anja, Rainer und Heike, Jörn und Sandra, Ulf, Joanna und Julia, Steffen und Alex, Olaf und Miranda. Danke, dass ihr letztes Jahr euer Herz für euren Bibelkreis gegeben habt. Ich meine, natürlich macht ihr das nicht alleine. Ihr habt das nicht alleine gemacht, sondern ihr habt das zusammen mit eurer Gruppe gemacht. Deshalb ist der Dank, den ich euch ausspreche, auch nur stellvertretend für euch und für die, die zusammen mit euch gedient haben. Miri, Domi, Samia, Jimena, danke für euren Dienst für die Kinderklasse im letzten Jahr. Auch ihr steht hier nur stellvertretend als organisatorischer Leiter für die vielen Geschwister, die in den Kinderklassen gedient haben. Wer mal sein Herz in der Kinderklasse gegeben hat, wer mal da eine Lehre gehalten hat, die vielleicht bei den Kindern mal als langweilig empfunden wurde, der weiß, was es heißt, in der Kinderklasse zu dienen. Man gibt sein Herz und seinen Schweiß. Danke für euren Dienst. Jakob, Ulf, Daniel, Hagen, Thorsten und Nick, danke für euren Dienst an der Technik. Eure Beständigkeit hat dafür gesorgt, dass wir jeden Sonntag im Gottesdienst gemeinsam feiern und hören konnten, und zwar nicht nur hier, sondern weltweit. Helge, Tina, Daniel und Steffen, danke für eure Leitung in der Anbetung. Auch ihr steht nur stellvertretend für eure Teams, die uns gemeinsam mit euch das ganze Jahr über in der Anbetung inspiriert haben. Und wie wertvoll Gesang ist, haben wir spätestens in den Zeiten des Lockdowns und in den Zeiten des Gesangs über Teams und über was weiß ich, wie diese Tools alle heißen. Spätestens in diesen Zeiten haben wir festgestellt, wie wertvoll doch der gemeinsame Gesang ist und wie wertvoll eure Inspiration ist, die ihr uns gebt. Olaf, Matthias, Annette, Catherine, Tina, Sergei, Pavel und Vita, danke für eure Übersetzungen. Dank euch können wir so eine internationale Gruppe sein, wie wir es sind, die für viele offen ist und nicht nur für die, die die deutsche Sprache beherrschen. Lieber Wladimir, Thorsten, Dörte und Klaus, danke für eure Organisation von Abendmahl, Saaldienst und Kollekte. Auf euch konnten wir uns immer verlassen. Auch ihr steht nur stellvertretend. Auch ihr steht wiederum stellvertretend für die, die hier den Gottesdienst organisiert haben, die das Abendmahl im Vorfeld vorbereitet haben, die Stühle gestellt haben, für das Heer der Heerscharen, der Diener des Herrn. Lieber Jörg, Thorsten, Wladimir und Heinz, danke dafür, dass ihr die Finanzen und die Verwaltung unseres Vereins im letzten Jahr im Blick gehabt habt. Und ihr macht das schon seit Jahren treu und zuverlässig. Auf euch kann man sich verlassen. Liebe Carmen, Masoud, Annette, Matthias, Justine und Monique, danke für euren Dienst für die Bedürftigen innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Auch ihr wurdet von vielen Geschwistern unterstützt, die euch zugearbeitet haben. Danke dafür, dass ihr immer euer Herz gegeben habt. Danke, Justine, Sascha, Maja und Matthias. Ihr wart für unsere ukrainischen Geschwister immer offenherzige Ansprechpartner, die sich besorgt haben um die Bedürfnisse, die die Geschwister haben, sowohl geistlicher Natur als auch organisatorischer Natur. Und Gott wird euch dafür reichlich belohnen. Danke, Jan, Justine, Nick, Alisa und Andreas. Auch stellvertretend für die vielen, die sich eingebracht haben im Dienst, für unsere Teams und für unsere Familien in dieser Gemeinde. Danke Mathis, Jan, Dirk, Jörg, Oliver, Samir, Basti, Sascha, Ulf, Thorsten, Steffen, Ojas, Richard, Frank und Karl für eure Predigten im letzten Jahr. Okay, war's das? Nein. Ich könnte noch eine ganze Zeit weiter so weitermachen, Diener hervorheben, die Abendmahlredner, den Gemeinderat, den Frauenrat, die jungen Mütter, die alten Herren. So viele Geschwister wurden hier nicht namentlich genannt, sondern nur stellvertretend durch ihren Leiter der Gruppe, in der sie gedient haben. So viele Geschwister springen immer dann spontan ein, wenn irgendwas benötigt wird. Die gehören gar nicht zu irgendeiner Gruppe. Ich denke da besonders an die Studenten, die immer da sind, wenn es etwas zu tun gibt, die dann immer bereitstehen. So viele haben Tolles organisiert, wie beispielsweise das Männer-Event oder ein Grillen nach dem Gottesdienst einfach mal spontan oder Kaffee und Kuchen und so weiter und so fort. Danke euch allen, die ich namentlich nicht erwähnt habe. Haben wir nicht eine tolle Gemeinde? Als ich angefangen habe, die Predigt zu schreiben, habe ich mir gedacht, ich will auf dieses Jahr 2022 nicht zurückschauen. Es sind so viele negative Dinge passiert, so fühle ich mich. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann ist mir klar geworden, wie viel Segen Gott uns doch im letzten Jahr geschenkt hat. Mich persönlich hat er reich gesegnet, meine Familie, unsere Gemeinde. Ich denke mal eben nur schnell an Frankfurt. Gott bleibt sich treu, das haben wir schon gehört, Gott verändert sich nicht. Gott ist ein Gott des Segens und das wollen wir nicht vergessen. Heute gibt es eine etwas kürzere Predigt, als ihr sonst von mir gewohnt seid. Der eine oder andere wird das zu schätzen wissen. ich halte es mit der Predigt einstweilen, aber mit Paulus aus Philippa 3, Vers 13. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist. Lasst uns ausstrecken nach dem, was vorne ist im neuen Jahr 2023, was Gott dort für uns bereitgelegt hat. Und ich finde, eine großartige Stelle, um das neue Jahr zu beginnen, ist die Bergpredigt. Eine großartige Predigt von Jesus, die er gehalten hat, um uns Richtung zu geben, um zu zeigen, was richtig ist, um zu zeigen, was erstrebenswert ist. Und es war wahrscheinlich die beste Predigt, die jemals gehalten wurde. Ich glaube, viele werden da zustimmen. Stellt euch vor, wie er damals dastand vor seinen Jüngern und diese revolutionäre Predigt voller Weisheit gehalten hat. Was für ein historischer Moment, der ausgestrahlt hat und immer noch ausstrahlt auf Menschen in allen Jahrhunderten seitdem und noch bis in alle Zukunft hin. Schlagt auf, Matthäus 6. Wir lesen heute die Verse 19 bis 34. Steht also Jesus vor seinen Jüngern und er sagt in Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Ich weiß nicht, welches Bild dir kommt, wenn du Schätze hörst. Ich denke bei Schätze an Gold und an Silber und an Juwelen, an diese Piratenkiste, wo so noch die Krone oben drauf liegt. Diese Schätze sollen wir uns nicht sammeln. Aber was sind die Schätze auf der Erde, die du dir sammelst? Was ist das, was die Welt dir im neuen Jahr anbieten möchte, um dir Sicherheit zu verschaffen? Ist es Geld, ein reich gefülltes Bankkonto? Ist es dein Eigentum, was dir Sicherheit gibt? Oder ist es die Rentenversicherung, die dir Sicherheit gibt? Gib dir auf dieser Welt deine Ehe Sicherheit? Oder deine Freundschaften? Oder baust du und hoffst du auf eine sichere Arbeitsstelle? Und was sind deine ganz persönlichen Schätze? Ist es das neue digitale Spielzeug, was du bekommen hast vor 7 Tagen? Oder ist es dein geliebtes Hobby, wo du dich zurückziehen kannst und was dir Kraft und Stärke gibt? Leider ist es nicht so, dass etwas, was diese Welt uns geben kann, uns dauerhaft glücklich macht. Die Stelle sagt, dass Motten und Rost sie fressen werden, dass Diebe sie stehlen werden. Alles Weltliche, auf das du deine Hoffnung oder deine Sicherheit bauen und gründen kannst, wird verblassen und wird seinen Wert verlieren. Oder jemand anders wird es dir schlussendlich wegnehmen. Nehmen wir an, du hast es geschafft, reich zu werden und ein langes Leben zu führen. Ich muss an meine Oma denken. 11 Kinder hat sie großgezogen. Circa 30 Enkel hat sie, davon bin ich einer. Keine Ahnung, wie viele Urenkel. Sie hat mit ihrem Mann zusammen 2 wunderschöne kleine Häuser gebaut. Sie hat eine bescheidene Rente gehabt, aber die hat immer gereicht. Und sie ist wahrlich beneidet worden von ihren Freundinnen, von ihren Schwestern und von vielen anderen in ihrem Dorf, die nicht so viel Glück hatten wie sie. Innerhalb der Familie war sie immer ein Vorbild und ein Beispiel. Sie wurde von allen herzlich geliebt und sie hat alle herzlich geliebt. Aber in ihren letzten Tagen saß sie in einem Altersheim, in einem 6 Quadratmeter großen Zimmer, geplagt von Alzheimer. Sie wusste gar nicht mehr richtig, wer ich bin, als ich sie besucht habe. Eigentlich war alles weg. Ihr Haus war weg. Ihre Familie war weg, ihre Beziehungen waren weg. Alle Schätze, die wir uns hier auf der Erde sammeln, so gut sie auch sind und so erstrebenswert sie auch sind, sind vergänglich. Es mag sich nicht so anfühlen, aber sie werden dir keine Sicherheit bringen. Sie sind sogar gefährlich, weil sie darüber hinwegtäuschen, dass es nur einen Schatz gibt, der unvergänglich ist. Vers 20 in Matthäus 6 in der Bergpredigt. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Diesen Satz möchte ich dir fürs neue Jahr aufs Herz legen. Ich jedenfalls möchte ihn mitnehmen ins neue Jahr. Ich finde, das ist ein schöner Leitspruch fürs neue Jahr. Ich habe ihn auch ausgedruckt, schön in Farbe, aber mein Drucker spinnt, sonst hätte ich es euch mitgebracht. Es kam irgendwie nur in Falschfarben an. Ich muss mal gucken, was da falsch gelaufen ist. Ein schöner Leitspruch fürs neue Jahr. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich habe es selbst in der Hand, meinen Schatz auszuwählen. Was tue ich? Lasse ich mich treiben vom Stress meines Alltags und von den Sorgen des Geldes? Geht mein Blick vielleicht beständig auf meinen Kontostand? Weil gerade jetzt, wir leben in wirklich verrückten Zeiten, Zeiten von Inflation, wie sie uns vor einem Jahr nicht hätten erträumen mögen. Aber wenn ich das tue, ob ich es wahrhaben will oder nicht, wenn mein Blick ständig auf meinen Kontostand oder in mein Haushaltsportemonnaie geht, dann ist der schnöde Mammon mein wahrer Schatz. Oder suche ich stattdessen im Wort nach den Antworten auf meine Fragen? Suche ich im Wort nach der Begegnung mit Gottes Geist? Ringe ich darum, mein Leben rechtschaffen zu leben? Dann wird das mein Schatz werden. Verse 22 in Matthäus 6. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Pass auf, wo du hinschaust, heißt diese Stelle, sagt Jesus. Pass auf, wo du hinschaust. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Pass auf, wo du hinschaust. Und dann werden Vorsätze fürs neue Jahr auf einmal wirklich praktisch. Sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, wie kann ich es schaffen, dass im neuen Jahr mein Blick beständig auf Gott ausgerichtet ist? Wie kann ich schaffen, dass meine Augen mit dem Licht gefüllt sind? Und ich habe mir dafür fürs neue Jahr eine eigene Formel geschaffen. Die Formel heißt E ist gleich WG zum Quadrat. Energie. Ja? Energie, das, was mich antreiben soll, ist gleich Wort mal Gebet mal Gemeinschaft. E ist gleich WG zum Quadrat. Wahrlich keine Raketenwissenschaft, eigentlich handfeste Hausmannskost. Aber das ist das, was mir persönlich helfen wird, meinen Blick immer stets auf das Geistliche auszurichten. Wort, Gebet und Gemeinschaft. Das sind drei Dinge, die ich persönlich anstreben muss, wenn ich will, dass sie mein Leben bestimmen. Denn ich habe auch schon gemerkt, ich bin lange genug dabei, sie kommen nicht so einfach von alleine. Das Wort zum Beispiel. Mach dir einen Bibelleseplan. Ich meine es ernst, mach dir einen Bibelleseplan. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Bibelleseplan verteilt. Der hat das Alte Testament chronologisch angeordnet, was ich sehr spannend finde. Und übers ganze Jahr verteilt und das Neue Testament dann dazugegeben, sodass man jeden Tag 5 Verse Altes Testament und 2 Verse Neues Testament liest. Wenn du möchtest, kann ich den angepasst aufs Jahr 2023, ich muss das noch ein bisschen üben, angepasst auf das Jahr 2023 kann ich dir zuschicken. Frag mich nur darum, dann gebe ich dir diesen Bibelleseplan gerne weiter. Plane dir feste Zeiten zum Bibellesen ein. In den seltensten Fällen passiert das automatisch, dass du mal irgendwo bist und denkst, ha, jetzt, perfekte Zeit, um Bibel zu lesen, komm vor. Aber nicht häufig genug. Gebet. Vielleicht bist du ein natürlicher Beter. Einer, der beständig mit Gott im Zwiegespräch ist in seinem Alltag. Wenn nicht, strebe das an. Gebet ist auch, aber nicht nur, morgens auf die Knie zu gehen. Gebet soll vielmehr etwas Fortwährendes sein. Gemeinschaft. Es ist egal, ob du introvertiert oder ob du extrovertiert bist. Wir brauchen ein geistliches Gegenüber, weil uns das geistliche Gegenüber gleichsam einen Spiegel vor Augen hält. Weil wir neue Reize und Inspiration bekommen durch ein geistliches Gegenüber. Oder weil wir uns manchmal einfach an jemanden anlehnen müssen. Passiert bei dir Gemeinschaft so, wie sie gerade kommt? Oder triffst du bewusste Entscheidungen für Gemeinschaft? Gestaltest dein Umfeld um dich herum bewusst und bereitest damit gleichsam den Nährboden für die Inspiration und das Tolle, das aus geistlicher Gemeinschaft wachsen kann. Das solltest du tun. E ist gleich W, G zum Quadrat. Vers 25, Matthäus 6. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Ich muss gestehen, ich bin in den letzten Jahren für Sorgen anfällig geworden. Eigentlich bin ich ein recht sorgloser Mensch, glaube ich. Ich denke, die meisten, die mich kennen, würden das so bestätigen. Aber diese Jahre 2020 bis 2023, das kann einen Menschen schon verändern. Weltliche Sorgen machen mich depressiv, habe ich den Eindruck. Aber was kann ich tun? Kann ich an den äußeren Umständen durch meine Sorge etwas ändern? Ich meine, mein Jahresrückblick ist ein gutes Beispiel. Gefühlt war das Jahr eine Katastrophe. Allein der Gedanke an einen Jahresrückblick hat mich runtergezogen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mal offen zurückblicke, sehe ich so viel Gutes. Gottes Wirken. Warum also soll ich mich sorgen? Sollte ich nicht viel mehr allein auf Gott vertrauen? Vers 27. Wer aber ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass er heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Bring das alles im Gebet zu ihm und vertraue ihm. Er weiß, was du brauchst und er ist für dich da. Wenn du auf ihn vertrauen kannst, wenn du auf Gott vertrauen kannst, dann kannst du loslassen. Ist es nicht herrlich, loslassen zu können? Von Sorgen loslassen zu können? Es befreit dich dann, Dinge zu tun, die größer sind als du selbst. Die größer sind als du und deine kleine Welt. Vers 33 und 34. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag gibt für das seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, heißt es. Und das ist der Plan von Gott für dich, für das Jahr 2023. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Aber dazu musst du dich erstmal von deinen Sorgen befreien und sie an Gott abgeben. Sonst wirst du nicht in der Lage sein, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Der Schlüssel ist nicht, seine Sorgen zu besiegen. Der Schlüssel ist nicht, seine Sorgen zu besiegen. Dazu bist du nicht in der Lage. Der Schlüssel ist, dich auf Gott auszurichten. Das heißt, jeder Tag wird neue Sorgen bringen. Jeder Tag wird seine eigenen Sorgen haben. Jedes neue Jahr wird neue Katastrophen bringen. Du wirst jedes Jahr den Blick nach hinten ins vorangegangene Jahr verweigern können, mit der Hoffnung, dass im nächsten Jahr vielleicht mal wieder endlich alles besser wird. Aber so wird es nicht funktionieren. Mach dich frei. Mach dich frei von deinen Sorgen. Lass das alles hinter dir. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wirst du in Gottes Siegen wandeln. Dann wirst du im Vorausschauen wandeln. Hinter dir das, was Gott schon gemacht hat. Vor dir das, was Gott dir alles versprochen hat. Wir kommen jetzt gleich zum Abendmahl. Und ich möchte, dass wir darüber nachdenken. Auch das Kreuz sieht erstmal aus wie eine Katastrophe. Das Kreuz sieht aus wie eine Katastrophe. Wie die größte Katastrophe im Leben von Jesus und den Jüngern, die hätte passieren können. So sieht das Kreuz aus. Aber wenn du genauer hinsiehst, dann siehst du Gottes Plan. Du siehst Gottes Plan vom Anfang der Schöpfung bis zu diesem Zeitpunkt und darüber hinaus bis in alle Ewigkeit. Das siehst du, wenn du dir das Kreuz genau anschaust. Du siehst Gottes ungeheure Liebe. Du siehst eine Zukunft, die er für dich vorbereitet hat. Ich möchte das Abendmahl mit einer fürs Abendmahl vielleicht etwas ungewöhnlichen Bibelstelle aus Jesaja einleiten, die aber, wie ich finde, genau das zusammenfasst. Du magst dich gerade in einem Sturm befinden oder in einer Wüste, mag sein. Vielleicht wirst du sogar von deinen Feinden belagert gerade. Aber Gott hat dir schon einen Weg bereitet. Gott hat mit Jesus am Kreuz etwas Neues für dich geschaffen, einen neuen Plan für dich ausgelegt, einen neuen Weg bereitet, eine neue Zukunft gegeben, dir eine neue Hoffnung gegeben. Du musst diesem Weg nur folgen. Jesaja 43, 16 bis 19. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht. Da liegen sie, stehen nicht wieder auf, sind verglüht wie ein Docht, erloschen. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott sei die Ehre. Lass uns das Abendmahl beten, gemeinsam. Großer Gott, ja, ein neuer Tag, ein neuer Morgen, ein neues Jahr. Und du und deine Liebe bleiben gleich. Auf dich kann man sich immer stützen, auf dich kann man sich immer verlassen. Wir schauen in die Bibel und die Bibel spricht davon, es gibt sie. Wüsten, Unwetter, Stürme in unserem Leben, Feinde, die uns belagern. Sie sind da, sie sind real. Aber in all dem hast du uns diese Hoffnung gegeben. Du hast uns das Kreuz gegeben. Du hast uns den Weg bereitet, hast uns die Bahn geebnet, damit wir eine herrliche Zukunft und Hoffnung haben in dir und auf dich und in alle Ewigkeit. So dass wir 10.000 Jahre und in alle Ewigkeit vor dir stehen dürfen und dich loben und dich preisen können mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Und dafür danken wir dir, Jesus. Danke, dass du es greifbar gemacht hast, als du auf diese Erde gekommen bist. und dich ans Kreuz hast schlagen lassen, damit wir wirklich fühlen, sehen und begreifen können, oder wie wir jetzt tun, essen und schmecken und trinken und physisch fühlen können, dass deine Gnade da ist und dass deine Gnade nicht weichen wird und dass deine Liebe nicht weichen wird. Weder im letzten Jahr noch im nächsten Jahr noch in den Jahren, die kommen werden. Amen.